Aktiv Radio Interview.
Aktiv Radio, das Radio mit den absolut interessantesten Gästen. Und wer uns verfolgt hat in den letzten 2 Jahren, weiss, manchmal ist eine Steigerung fast nicht möglich. Und heute haben wir wieder ein ganz spannendes Thema. Etwas, das uns alle berührt, wo wir jeden Tag darüber nachdenken. Es geht um Krieg. Es geht aber nicht um einen Krieg, sondern die Dame, die ich heute begrüssen darf, ist von der Handelshochschule St. Gallen oder von der Universität St. Gallen, hat dort noch ganz eine andere Aufgabe, aber geboren und bis 26-jährig in Russland, lebt jetzt schon ein Zeitchen in der Schweiz und in Europa, weiss aber, wie die Russen denken, weiss, wie Russen in der Schweiz denken, weiss vielleicht sogar, wie Schweizer über Russland denken. Also wir werden eigentlich mal diese Stunde probieren, herauszufinden, was stimmt eigentlich wirklich. Sind wir hier in einem Propaganda-Umfeld drin? Ist das, was wir hören, stimmt überhaupt nicht? Oder mal, das entspricht eigentlich mehr oder weniger der Wahrheit. Ist das in Russland, wird das auch so wahrgenommen? Also nach dieser Stunde, wenn wir ein bisschen mehr wissen und ein bisschen mehr verstehen über die anderen, dann haben wir eigentlich ein Gespräch geführt, das sehr viel gebracht hat. Ich begrüße ganz, ganz recht herzlich Gulnaz Partschefeld. Jetzt weiß ich nicht, sagen wir Gulnaz oder Gulnaz, oder wie sagt man?
Das ist immer wieder die Frage mit der Aussprache. Fast kein Mensch spricht das richtig aus, also machen Sie sich keine Mühe, aber eigentlich Gulnaz.
Gulnaz, also ja. Ein Z ist ein S.
Ein Z ist ein S und ein U ist auch kein U, aber...
Wie sagt man dann? Wie ist dann der U?
In der Originalsprache auf Tatarisch klingt der Name Gülnas. Das ist ein O mit einer Welle.
Also
in der
Mitte. Gülnas?
Auch nicht. Das
auch
ist
nicht.
Die türkische Variante. Aber ja.
Okay,
also ich glaube, dieser Vokal ist ein bisschen schwierig für die Außenstehende, aber mit Gülnas sind sie auf jeden Fall sehr, sehr nah am Original.
Und Partschefeld, ist das Russisch?
Nein, Partschefeld ist ein deutscher Nachname, das ist der Nachname meines Mannes.
Also hat mit Russland gar nichts zu tun?
Nein.
Wie war Ihr Name, bevor Sie geheiratet haben?
Garaeva.
Okay, das ist alles sehr, sehr kompliziert für uns. Warum ist das eigentlich so? Wieso ist diese russische Aussprache für uns so kompliziert? Und umgekehrt eigentlich auch, dass wenn jemand Muttersprache Russisch ist, normalerweise, bei Ihnen ist das ein bisschen anders, dass man das eigentlich hört. Dass man hört sofort, das kommt irgendwie ein Dialekt aus dem Osten und dann, wenn man genau zuhört, dann kann man vielleicht sogar differenzieren, wo ungefähr das ist. Warum ist das so?
Ich komme gleich auf Ihre Frage zurück, aber erstmal freue ich mich, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung und für die Möglichkeit, mit Ihnen über die wichtigen Themen zu sprechen, für diese vielversprechende Vorstellung. Ich weiß auch nicht alles, ich weiß vieles, aber sicher nicht alles, sonst wäre ich sicherlich kein Mensch. Und natürlich auch herzliche Grüße an das Publikum, was gerade zugeschaltet ist und uns zuhört. Warum ist die Sprache schwierig? Das ist eine sehr gute, fast philosophische Frage. Ich glaube, die Sprache hängt eng mit der Kultur zusammen. Und wir wissen zum Beispiel, dass auch unsere Sprechorgane, sprich auch womit wir sprechen, auch anders funktionieren. Für mich ist es ganz anders. Ich muss eine ganz andere Stellung auch im Mund einnehmen, wenn ich Deutsch spreche, im Gegensatz zum Russischen. In der deutschen Sprache sind ja der Einlaut und die Intensität der Konsonanten eine ganz andere. Ich glaube, aus dem gleichen Grund ist es für die Schweizer Seite auch schwierig, Russisch zu sprechen und wahrzunehmen. Und das trifft, glaube ich, auf jede Sprache zu. Was ich in der Schweiz sehr oft merke, dass die Betonung bei Namen tatsächlich falsch auf die erste Silbe gelegt wird. Man sagt immer Boris, wobei es eigentlich nicht Boris, sondern Boris, wie bei mir mit dem Vornamen Gulnas. Oder Ivan, es ist auch kein Ivan, sondern Ivan. Das wäre vielleicht ein kleiner Tipp, wie man die Vornamen zumindest korrekter aussprechen könnte, aber...
Also wir haben eigentlich die Betonung am Anfang und im Russischen hat man die Betonung hinten.
Auch nicht, aber bei vielen Namen, nein, ist es nicht. Also die Betonung ist im Russischen wirklich ein sehr wichtiger Punkt, viel wichtigerer als in der deutschen Sprache. Man toleriert diese Abweichung der Betonung weniger. Man würde sie wahrscheinlich auch nicht so richtig verstehen. Und in Russland selber ist die Akzeptanz gegenüber der Abweichungen aufgrund einfach der Geschichte. In der Sowjetunion hat man ja gelernt, standardisiertes Russisch zu sprechen, so wie Hochdeutsch, was zum Beispiel auf ganz Deutschland angewandt gewesen wäre. Dialekte, mit Dialekten ist man ziemlich strikt umgegangen. Das war immer als dörflich, nicht gebildet abgestimmt. Und deswegen sollte man eben lieber die Kultursprache sprechen, was natürlich immer dieses klassische Medienrussisch war. Deswegen ist die Toleranz gegenüber Abweichen von der Sprache eine ganz große, so wie ich auch mal Schweizerdeutsch verstehen musste, nachdem ich Hochdeutsch gelernt habe.
Sie fühlen sich ja hinter dem Mikrofon sehr wohl, weil Sie kommen daher. Sie sind, bis Sie aus Russland weggegangen sind, 2006 unter anderem bei einem russischen Radio gewesen. Wenn ich Sie jetzt frage, wir sprechen jetzt hier frei. Also ich nehme mir die Freiheit raus, manchmal Sachen zu sagen, wo ich mich nachher wiederum selbst frage, hätte ich das eigentlich sagen dürfen oder hätte ich das nicht sagen dürfen?
Im Leben auch.
Also ich mache das jetzt einfach mal, oder? Mhm. Und jetzt frage ich Sie, als Sie bei diesem russischen Radio waren, waren Sie da eingeschränkt? Hat man Ihnen einfach gesagt, von hier bis hier? Mhm. Und wenn du weitergehen willst, dann solltest du besser hier nicht arbeiten.
Also ich habe bei zwei Radios gearbeitet, eigentlich bei drei, wenn man es zusammennimmt, weil das erste war dann reformiert oder umgestellt oder umkonzipiert in ein anderes. Meine erste Erfahrung mit Radio ist wirklich auch, ist mir persönlich auch wichtig. Ich fühle mich tatsächlich in jedem Radiostudio ein bisschen zu Hause. Ich mag das auch und ich finde in der heutigen Welt, wo wir sehr, sehr medial, gerade visuell unterwegs sind, ist es etwas Besonderes, nur zuzuhören und sich vorzustellen, wie ich einmal, als ich klein war, mir vorgestellt habe, was für kleine Menschen da in diesem Weltempfänger sitzen und unterschiedliche Sprachen sprechen. Aber der erste Sender, in dem ich gearbeitet habe, wo ich auch ganz zufällig gelandet bin, muss ich ehrlich zugeben, das war einfach ein Annons und ich hatte keine Erfahrung natürlich als Journalistin. Ich war damals selbst noch im Studium. Ich habe aber das Team überzeugt und sie haben gesagt, wir bringen dir alles bei. Und so habe ich gestartet. Das hat sich natürlich sehr stark wie eine Familie angefühlt. Und das war tatsächlich wie eine Familie. Menschen haben nicht die Zeit auf der Arbeit verbracht, weil sie es mussten. Es war nicht 9-to-5, sondern es wirklich, man ist länger geblieben, man hat Familie mitgebracht. Und wir waren ein relativ kleines Team. Und von den Menschen habe ich wahrscheinlich, man könnte das nicht das meiste, aber extrem viel gelernt.
Aber also, meine Frage war, waren Sie staatlich kontrolliert? Genau. Hat man Ihnen gesagt, bis hierhin und nicht weiter?
In dem, auf dem musikalischen Sender, das war zeitlich, um es einzugrenzen, 2001, 2 bis 2006 nicht. 2006 bin ich nach Moskau gegangen, habe angefangen beim allerussischen staatlichen Radio und Fernsehen angefangen zu arbeiten. Und worauf man da Wert gelegt hat, ist Folgendes gewesen, auf die richtige Aussprache, das Thema, mit dem Sie gestartet haben. Wir hatten einen alten Mitarbeiter, der war schon in der Rente und der hat tatsächlich alles abgehört, was live gesagt wurde. Und jede Person, die einen kleinen Betonungsfehler gemacht hat, das Foto von der Person wurde ausgedruckt, an die Wand gehängt mit einem bösen Kommentar, dass man ja in dem Alter oder mit der Ausbildung oder was auch immer ja wissen musste, wie man die Wörter ausspricht.
Aber das war keine politische Kontrolle.
So politische Kontrolle habe ich tatsächlich nicht wahnsinnig stark wahrgenommen, was natürlich im Nachhinein mir selbst in den Sinn gekommen ist, aber ich muss ehrlicherweise zugeben, nicht in der Zeit, dass ich gearbeitet habe, dass wir schauen mussten, dass wir die Partei von Putin, Jedine Rassier, in jedem Newsblock erwähnen mussten und zwar mit den sogenannten Nationalprojekten. Damals hat Putin recht sympathische und fortschrittliche Nationalprojekte lanciert, also zum Beispiel zugänglicher Wohnraum für junge Familien oder Austausch unter Akademikerinnen oder Medizin und so weiter. Und das war sehr wichtig, das mit irgendeiner Öffnung von Krankenhaus zu verbinden. Dass das eröffnet wurde, war ja auch die Partei Jedine Rossija mit Putin zusammen dieses Projekt lanciert haben. Das ist das Einzige, was ich gemerkt habe. Und ich muss ehrlich sagen, ich war relativ frei, auch in dem, welche News ich zusammengestellt habe, wenn ich überlege, was ich alles da hätte erzählen können, ohne dass jemand richtig dabei war. Teilweise war man alleine mit einem Regisseur, mit einem Soundtechniker im Raum. Das war relativ große Freiheit dafür, dass es staatliches Fernsehen und Radio war.
Haben Sie noch Kontakt mit Menschen, die Radio machen heute?
Habe ich, wobei das Team sich komplett fast ausgetauscht hat. Viele sind dann journalistisch abgewandt, aus unterschiedlichen Gründen, aber einige aus politischen Gründen auch. Und das ist jetzt fast komplett ein neues Team.
Ich kenne also aber mit den Leuten, die jetzt effektiv am Mikrofon sind, haben Sie keinen Kontakt mehr?
Ich habe noch einen Kontakt mit einer Person.
Und da können Sie frei mit ihr sprechen oder ist das irgendwie ein Problem?
Ich sag mal so, bisher konnte ich Fragen stellen, das ist mir auch wichtig, dass ich sie stellen kann. Ich weiß aber nicht, inwieweit ich das in der Zukunft auch noch...
Wie kommunizieren Sie da? Über WhatsApp oder über SMS oder rufen Sie per Handy an? Wie funktioniert das?
Auf unterschiedlichen Wegen, aber sicherlich nicht physisch. Sagen wir mal so, übers Telefon.
Sie waren seit 2006 nie mehr in Russland?
Nein, das stimmt nicht. Natürlich.
Nein, Sie waren immer wieder mal zu Hause?
Richtig.
Wann war das letzte Mal?
2020.
Haben Sie jetzt aktuell ein Problem, nach Hause zu gehen? Oder könnten Sie einreisen und wieder ausreisen?
Nein, wissen Sie, es gibt nicht ein offizielles Papier, wo es steht, dass Person mit dem Vornamen XY, Nachnamen XY nicht nach Russland reisen darf. Aber die russischen Gesetze untersagen jegliche Äußerung gegen den Krieg. Und da ich ja diese Äußerung mehrfach gemacht habe, würde ich das Risiko nicht eingehen. Vielleicht würde auch nichts passieren, vielleicht bin ich auch wirklich zu unwichtig oder man schaut nicht immer, aber was man merkt, dass die russischen, dass die Miliz oder die Personen am Zoll oder das Ganze, die haben einfach angefangen, etwas genauer zu schauen. Es werden teilweise Personen auch verhaftet, die nicht unbedingt sehr medial präsent sind. Ich würde das Risiko jetzt nicht eingehen.
Das heißt also im Moment... Würden Sie nicht gehen, Sie würden das Risiko nicht auf sich nehmen. Es könnte passieren tatsächlich, dass Sie irgendein Problem kriegen oder vielleicht nicht mehr ausreisen können oder sowas.
Es könnte passieren, eine Freundin von mir, Journalistin des Radio Free Europe mit Headquarter in Prag, ist eigentlich Ähnliches passiert. Sie ist natürlich Journalistin und hat nur journalistisch gearbeitet, aber sie hat sich auch nicht oppositionell oder ausgedrückt gegen den russischen Staat. Einzig hat sie ein Buch geschrieben, in dem sie 40 Russen interviewt hat, die seit Anfang des Krieges sich gegen den Krieg geäußert haben oder irgendwas unternommen haben. Und de facto ist sie seit Oktober des letzten Jahres in der Untersuchungshaft, ohne Möglichkeit, ihre Familie zu sehen, ihre Kinder zu sehen. Sie hat auch eine amerikanische Staatsangehörigkeit, nicht nur die russische, und das ist wahrscheinlich auch noch ein zusätzlicher Faktor. Ich habe in meiner Umgebung Personen, ich kenne einige Personen, die leider das Risiko genommen haben und nicht mehr in der Freiheit.
Sie persönlich haben jetzt auch einen europäischen Pass, denke ich, oder? Einen deutschen Pass?
Nein.
Sie sind Russin und das ist so?
Derzeit.
Ist das schwierig zu reisen aktuell mit einem russischen Pass?
Nein, man hat ja Aufenthaltsbewilligung C und damit kann man auch reisen. Also ich reise ja nicht mit dem russischen Pass, wenn ich hier unterwegs bin.
Aber Sie müssen sich überlegen, ja gut, der Pass muss ja dabei sein trotzdem, oder?
Ja, natürlich, ja.
Also überlegen Sie sich, wenn, jetzt gehe ich in dieses Land und überlegen Sie sich, gibt das ein Problem oder gibt das kein Problem?
Es ist wirklich darauf zu achten, dass einige russlandfreundliche Länder, wie zum Beispiel Thailand, da gab es jetzt vor kurzem eine Geschichte mit einer bekannten russischen Rockband B2, die einfach in Thailand festgenommen worden sind. Und es war eine ganz, ganz große diplomatische Saga. Man könnte, glaube ich, auch einen James-Bond-Film daraus machen, wie viel Kraft es gekostet hat, diese Bänder rauszuziehen, weil sie waren natürlich darauf vorbereitet, dass man sie nach Moskau schickt. Das heißt, es gibt einige Länder, die russlandfreundlich sind, in denen man wahrscheinlich vorsichtiger sein sollte. Ja.
Wenn wir heute 30 Schweizer auf einen Marktplatz nehmen und unabhängig befragen, was denkt ihr über Russland? Wären die Antworten objektiv oder sind die subjektiv im Sinne von, sie sind manipuliert? Oder denken Sie, eigentlich ist der Schweizer relativ gut informiert, was in Russland passiert, was in der Ukraine passiert und hat so ein Rechtsverständnis und setzt das in die Sprache um und geistig um, dass man sagt, ja, eigentlich hast du recht.
Es ist ein schwieriges Experiment. Also zu einem... welche Schweizer, also aus wissenschaftlicher Sicht natürlich auch, welche Schweizer setzt man zusammen, wie, wo, sind sie aus einem geografischen Gebiet, altersmäßig und so weiter. Aber um wahrscheinlich darauf einzugehen, was Sie auch fragen, wie informiert das Schweizer Publikum ist, das hängt vorwiegend damit zusammen, über welche Medien sie sich informieren und wie weit sie reflektieren, wie weit sie selbst nachdenken und vor allem, und das ist das Wichtigste, wie gut sie sich in der Geschichte auskennen.
Also Sie sind mir jetzt irgendwie ein bisschen ausgewichen, oder?
Ja.
Die Frage eigentlich, wenn Sie Ja, Jein oder Nein sagen dürfen,
ja.
Sind wir Schweizer eigentlich mit dem, was wir so im Schnitt lesen, vielleicht einen Blick, vielleicht mal 20 Minuten, vielleicht auch mal die Zürcher Zeitung, vielleicht mal Inside Paradeplatz, mal irgendwas, also ich schaue Schweizer Fernsehen, ich höre Aktivradio und so weiter. Also ich bin so durchschnittlich gut informiert. Habe ich die richtigen Informationen?
Ich glaube schon, dass Sie, wenn Sie die Medien konsumieren, die Sie gerade genannt haben, haben Sie eine realistische Einschätzung, also mehr Ja als Nein.
Wenn Sie mit Menschen aus der Ukraine sprechen jetzt hier, Sie sind Russin, wie werden Sie persönlich wahrgenommen? Mhm. Werden Sie als eine, wenn ich jetzt so höre und auch im Gespräch, in anderen Gesprächen Sie gehört habe, dann sind Sie eigentlich der Meinung, dieser Krieg ist illegal, das ist völkerrechtlich nicht legal und das ist pro-Ukraine. Und wie werden Sie aber als Person dann wahrgenommen? Gibt es Ukrainer hier in der Schweiz, die sagen, jetzt kommt wieder eine Russin daher, ich will mit ihr gar nicht sprechen?
Also zu einem ist es nicht meine Meinung, dass der Krieg illegal ist. Das ist der Fakt. Russland hat die Grenzen der Ukraine-Völker rechtswidrig verletzt. Und das ist für mich eine Tatsache und keine Meinung oder persönliche Empfindung. Wie werde ich wahrgenommen? Zu einem, ich werde hier oft als Russin vorgestellt. Damit habe ich ein bisschen Mühe, weil in Russland selbst ich mich nie als Russin vorstellen würde.
Sondern aus was dann?
Dass in Russland bezieht man sowas eher auf die Nationalität. Ich würde sagen, ich bin Russländerin.
Was ist der Unterschied?
Wie auch die in Deutschland lebenden Personen mit dem deutschen Pass Deutschländer wären und nicht Deutsche, weil sie können natürlich unterschiedliche ethnische Abstammung haben. Es kann ein Franzose sein, der in der Schweiz lebt. Ist er Franzose oder Schweizer, wenn er einen Schweizer Pass besitzt? Und das ist eben die Frage, wie definiert man sich? Es gibt die Staatsangehörigkeit, die beschreibt aber nicht die nationale Zugehörigkeit. Und deswegen, wenn meine Freunde, Kollegen aus Russland hören würden, ich werde als Russin genannt, wären sie die Ersten, die mich fragen würden, wie stellst du dich denn vor? Du bist doch keine Russin, du bist Tatarin. Das war für mich immer klar. Und früher hatte ich auch in meinem ersten russischen Pass auch diesen Vermerk, der ist dann allmählich verschwunden. Aber ist die Frage, wie gewesen, wenn ich mich erinnere, wie kommt das rüber, wenn man mit ukrainischen Flüchtlingen zu tun hat oder generell mit Personen aus der Ukraine? Ich hatte bereits 2008, als wir nach der Invasion Russlands nach Georgien gefahren sind, ein bisschen Bedenken gehabt diesbezüglich und war völlig ohne Grund, wie ich es festgestellt habe. Es kommt auf den Menschen drauf an. In der jetzigen Situation, ich muss auch sagen, ich habe viele Menschen auch selbst kennengelernt. Wenn ich auf der Straße Frauen gesehen habe mit Kindern, die Ukrainisch sprechen oder einfach im Zug, im Bus, habe ich sie direkt angesprochen, meine Hilfe angeboten. Und das habe ich am Anfang auf Englisch gemacht, nur aus dem Grund, weil ich jetzt nicht mit Russisch rüberkommen musste. Ich wusste auch nicht, ob sie alle wirklich Russisch sprechen können und wollen. Und mit allen Personen habe ich sehr guten Kontakt. Ich habe nicht den Eindruck, dass es pauschalisiert wird, alle Personen mit dem russischen Pass oder mit der russischen Sprache per se Feinde sind. Obwohl selbst das würde ich wahrscheinlich stückweise nachvollziehen. Wir können uns nicht vorstellen, was Menschen erleben, dass sie ihre Heimat verlassen müssen, wenn ihre Angehörige verletzt oder gar nicht, also getötet worden sind durch die Invasion aus einem Land, was Nachbarland ist. Das, selbst da würde ich mir emotionelle Reaktionen eigentlich gut vorstellen und erlauben können. Ich hatte einmal, glaube ich, in den ganzen 2,5 Jahren fast Erfahrung gehabt, bei der die Person nicht so gut Deutsch sprach und ich eben kein Ukrainisch spreche. Und ich habe dann angeboten, dass wir einfach so sprechen, dass ich auf Russisch und sie auf Ukrainisch. Und dann war das war für sie okay. Aber wie gesagt, ich hätte absolutes Verständnis, wenn sie Mühe hätten mit mir als eine Person. Das ist einfach eine Erfahrung, das muss man selbst erleben.
Es gibt ja ukrainische Vereine hier in der Schweiz, die treffen sich. Mhm. Machen Sie da auch mit oder würden Sie sagen, nein, da lasse ich die Ukrainer alleine sein, weil wenn jemand, auch wenn der überhaupt nichts dafür kann, russischstämmig ist, haben die plötzlich ein Problem?
In den Vereinen bin ich nicht drin, weil ich auch generell auch in keinem Verein war, auch im russischen Verein hier nicht Mitglied gewesen bin und war. Aber ich habe persönlichen Kontakt und recht tiefen Kontakt. Wir treffen uns regelmäßig und wir besprechen viele Punkte. Ich zeige vielleicht noch ein auf ja, ein paar Orte in der Stadt St. Gallen oder ich connecte sie oder verbinde sie mit anderen Personen, die in Not sind. Und ich habe bisher nur positive Rückmeldungen bekommen und große Dankbarkeit. Und das macht schon mit Wert. Ich habe einer Familie in der Ukraine geholfen, deren Haus mit meinen Freunden zusammengeholfen, deren Haus zerstört worden ist durch eine russische Drohne. Und da war ein 10-jähriger Sohn von dieser Frau, der auf Russisch auf die Kamera zu mir gesagt hat, vielen Dank, dass Sie uns unterstützt haben. Das war der Moment einfach, wo man wirklich losweinen konnte, weil das hat wirklich nichts mit der Sprache zu tun. Und auch dieser Krieg hat wirklich nicht mit Nationalität zu tun, wie man es versteht. Es geht um viel mehr, es geht um Identität, es geht um Einstellung und generell einfach darum, akzeptiert man die Ukraine als souveräner Staat und die Grenzen. Ein Staat, ein Land, welches selbst bestimmen möchte über seine Freiheit und Ausrichtung oder nicht. Und es gibt in Russland natürlich auch Ukrainer, also wenn wir schon bei der Nation sind, die auch der Ukraine dieses Recht nicht einräumen und auf der russischen Seite sind. Das heißt, dieser Krieg müsste vielfältiger oder vielschichtiger gesehen werden als einfach nur der Krieg zwischen den Russen und den Ukrainern.
Man hofft ja, dass irgendeinmal wieder Friede ist und dass man so ein bisschen zum Alltag zurückgehen kann. Das hoffen wahrscheinlich alle Russen und das hoffen alle Ukrainer und das hofft die ganze Welt. Was ich gerne mit Ihnen machen würde jetzt, ist so ein bisschen Zahlenmaterial in Russland anschauen. Also nach Russland, wie mit der Kamera nach Russland reinblenden und uns das überlegen. Wir qualifizieren uns ja auch über Zahlen. Also wir sagen, die Schweiz hat ein Bruttoinlandprodukt von 800 Milliarden zum Beispiel. Wir haben so und so eine Arbeitslosenquote. Also das kommt ja immer wieder, jeden Monat oder alle Quartale kommt das wieder. Also wir sagen, das sind wir und diese Zahlen repräsentieren uns. Und jetzt kann man ja diese gleichen Zahlen, kann man ja eigentlich auch über Russland legen und schauen wir uns die mal an. Russland hat aktuell, im März 2024, das waren die letzten Zahlen, die ich jetzt noch irgendwie herausgefunden habe, eine Arbeitslosenquote von etwa 2,6%. Jetzt kommt es natürlich darauf an, wie schaut man überhaupt eine Arbeitslosenquote an, oder? Das ist klar, oder? Wer ist wirklich arbeitslos? Das ist auch eine Frage ja hier in der Schweiz. Wer ist da wirklich eigentlich arbeitslos und wer arbeitet einfach nicht? Aber schauen wir es mal an. Also die hatten im März 2022 eine Arbeitslosigkeit von 4,1% und jetzt von 2,6%. Also ist, ich sage mal, 40% tiefer, als es war. Das repräsentiert wahrscheinlich die Kriegswirtschaft vermutlich, ist hochgefahren worden. Also es sind mehr Leute beschäftigt. Und jetzt resultiert die Frage daraus, ist dann in Russland, sagt man, das ist eigentlich noch cool. Also es können mehr Leute arbeiten, es haben mehr Leute ein Auskommen. Und wird das überhaupt registriert, dass das vom Krieg herkommen könnte?
Das ist eine gute Frage, die Sie stellen. Ist sicherlich ein Punkt, den man sich anschauen soll, denn die Mehrheit der russischen Bevölkerung, man kann nicht pauschalisieren, aber ein gewisser Teil steht auch hinter Putin insofern, dass sie nichts unternehmen, dass sie man kann sowieso nicht mehr auf die Straßen gehen. Das ist ein anderer Punkt. Aber es gibt einen Teil der russischen Bevölkerung, die tatsächlich so ganz genau auf die Zahlen schaut, wie wir es oder wie Sie es auch gemacht haben, feststellen, wirtschaftlich geht es mir gut, sogar besser. Ich verdiene viel, ich verdiene vielleicht sogar noch mehr. Es sind teilweise auch recht interessante soziokulturelle Beobachtungen, die ich von meinen Freunden wahrnehme. Letztlich hat ein Freund zu mir erzählt, weißt du, es ist irgendwie interessant, dass Frauen jetzt eine ganz andere Einstellung zu Heirat haben, zu Männern, weil sie eben auch, wenn sie in den Krieg gehen, etwas wert sind. Das hat mich recht schockiert und ihn auch. Aber das ist das natürlich nicht statistisch bewiesen, aber das ist die Beobachtung, die man macht. Auf jeden Fall, was der Krieg gemacht hat, er hat den Personen, die früher in der Gesellschaft vielleicht nicht so viel Platz gefunden haben oder hatten oder nicht einen Posten hatten oder eine Möglichkeit, die Familie zu ernähren. Es ist wie ein sozialer Lift. Plötzlich können sie das Zehnfache, 20-fache verdienen, wenn sie in den Krieg gehen und sie sind offenbar bereit, auch das Risiko auf sich
zu nehmen. Also wenn jetzt die direkt in den Krieg gehen
und kommen als
Aber es sind natürlich auch sehr viele Stellen geschaffen worden in Firmen, die vielleicht natürlich für die Kriegsindustrie arbeiten.
Die russische Wirtschaft ist auf den Krieg ausgerichtet, komplett.
Genau. Ist eine Kriegswirtschaft,
ist eine Und damit ist das auch das große Problem, weil das ist natürlich sehr inflationäre Wirtschaft. Das heißt, sie ist sehr abhängig von diesem Krieg. Und natürlich, was auch in Russland die wirtschaftliche Lage immer noch stabilisiert, dass Russland natürlich noch immer noch sehr stark von Öl- und Gasverkauf lebt.
Sie erwähnen die Inflation. Also ich möchte rekapitulieren, dass man in Europa zum Teil Inflation gesehen hat bis zu 10% hoch. Mhm. Wir haben in Amerika Inflation gesehen, die irgendwo zwischen 5 und 7% gewesen sind und zum Teil immer noch schmerzhaft da sind. Russland ist aktuell bei etwa 7,5% Inflation.
Da würde ich eher sagen, man müsste es schon ganzheitlich anschauen. Man kann ja nicht anhand der Inflation eine Schlussfolgerung machen, wie viele mehr Personen sterben in Europa oder durch den Krieg.
Nein, das mache ich nicht. Ich sage nur, einfach, wir haben im Radio, Fernsehen und Zeitung, bringen wir jedes Quartal die Inflationsrate. Also machen wir das jetzt auch für Russland an, schauen wir uns das an. Und die Inflationsrate ist nicht höher, wie die in Europa war.
Wie nochmals erwähnt, das ist eine Kriegswirtschaft. Die ist die Besonderheit dieser Wirtschaft, die auf den Krieg ausgerichtet ist, dass sie hochinflationär bleibt und auch bleiben wird und dass sie natürlich auch darauf sehr stark ausgerichtet ist.
Schauen wir uns die Staatsverschuldung an von Russland. Der Höhepunkt wurde erreicht, das ist gar nicht so lange her, das ist etwas mehr als 20 Jahre. Dann war eine Staatsverschuldung hier von etwa 135%. Aktuell ist Russland etwa bei 23-24% Staatsverschuldung. Mhm. Das wäre hier in Europa schon eigentlich super cool. Außer der Schweiz erreicht das fast niemand. Also wenn wir in unsere Nachbarländer gehen, sei das nach Deutschland, dann ist das mehr als doppelt so hoch als in der Schweiz. Wenn wir nach Italien gehen, dann ist es 3 bis 4 Mal so hoch. Wenn wir nach Frankreich gehen, ist es auch 3 Mal so hoch. Und Russland schafft es, mit einer relativ tiefen Zahl durchzukommen. Also ich bin jetzt ein Russe oder russischstämmig oder wie auch immer und schaue mir diese Zahlen an. Mhm. Und da muss ich sagen, da meine Chefs, die machen das gar nicht so schlecht.
Ich glaube nicht, dass sie sagen würden, weil wir gehen hier nicht von einem durchschnittlichen Russen oder Russen, die gesamthaft einer Meinung sind. Die russische Gesellschaft per se ist dadurch gekennzeichnet, dass die Mittelschicht relativ dünn ist. Es gibt die sogenannten sehr Reichen, sehr Wohlhabenden und es gibt einen ganz großen Anteil in der russischen Bevölkerung, der arm ist. Das zeigt zum Beispiel Andrei Laschak in seinem letzten Film Pentagon. Er zeigt wirklich die Realität Russlands, wie sie so ist. Und das hat natürlich nicht mit dem Wohlstand einzelner Personen zu tun, diese Grafik.
Also eine sehr große Schere zwischen Arm und Reich.
Deswegen ist Profit jedes Einzelnen ist recht gering.
Genau. Nehmen wir noch eine Zahl, das sind die Gold- und Devisenreserven. Das schauen wir uns ja hier in der Schweiz auch jeden Monat an. Wir sind gespannt, was die Nationalbank da macht. Wird der Schweizer Franken ein bisschen stärker oder ein bisschen schwächer gegenüber dem Euro, gegenüber dem Dollar? Jetzt sind wir in einer Phase drin, wo der Euro wieder ein bisschen stärker geworden ist gegenüber dem Franken und das kann sich so drehen. Aber ich sage jetzt mal, das ist so bei vielleicht plus minus 10%. Russland hat es geschafft, auch in etwa 12, 13 Jahren von 15 Milliarden US-Dollar Goldreserven auf 180 Milliarden hochzugehen. Also sie haben Gold geschürft oder irgendwo gebunkert, keine Ahnung, wie die dazu gekommen sind, und haben damit den Rubel stabilisiert. Mhm. Und das ist auch etwas, was wir hier im Westen nicht erwartet hatten. Also wir haben eigentlich gedacht, mit diesen Boykotts, die wir jetzt machen, zerstören wir mal die russische Wirtschaft, und B, wird dann der Rubel ins Bodenlose fallen. Die werden dann eine Inflation haben von ein paar tausend Prozent. Ist ja nicht, haben wir gesehen, ist nicht der Fall. Es sind 7 bis 8%, also nirgends. Irgendwie läuft alles so ein bisschen schief, oder? Überall, wo wir eigentlich gerne ohne Krieg die Russen so ein bisschen in die Zwangsjacke nehmen würden, läuft alles schief. Irgendwie bringen die das immer wieder fertig, sich selbst zu stabilisieren. Wie ist das möglich?
Das ist diese Frage zu Sanktionen, ist, wird auch oft gestellt und natürlich sind die Erwartungen, als man die Sanktionen verhängt hat, genau die gleichen, die Sie jetzt geäußert haben. Die Wirtschaft wird jetzt einfach herunterbrechen und nicht mehr möglich sein, für Russland weiter Krieg zu führen. Wir verstehen aus der heutigen Perspektive natürlich, dass es nicht möglich ist, aber die Sanktionen per se sollte man nicht darauf reduzieren, helfen Sie uns jetzt, den Krieg zu stoppen. Das ist, glaube ich, viel zu hohe Hoffnung gewesen. Das wird auch nicht passieren.
Aber das war schon der Fall. Also wir haben gedacht, wir im Westen halten zusammen, wir würgen die Wirtschaft in Russland ab, wir zerstören den Rubel, wir werden alle gegen Putin losgehen und dann gibt es schon Ruhe. Und das hat nicht stattgefunden.
Das hat nicht stattgefunden, aber Sanktionen haben auch unterschiedliche Funktionen, unterschiedliche Wirkung. Es wäre auf jeden Fall falsch, die Sanktionen nicht zu beschließen. Das wäre, dass man es ernst genommen hat, hat sicherlich auch in der Wirtschaft zu diversen Einbrüchen geführt und wird es auch weiterhin führen. Aber die Sanktion ist nicht das Einzige. Verstehen Sie, Russland führt ja seit spätestens 2008 den Cyberkrieg, der angefangen hat ja mit der Auseinandersetzung mit Estland. Da sehen wir jetzt auch jetzt, Finnland, Estland werden immer wieder sozusagen die Grenzen, die faktische Grenze ausgereizt und mit, oder verletzt. Das ist der Krieg, bezugnehmend auf die Einwirkung, auf die Kultur, auf die Politik, von der Politik wissen wir auch und Kultur. Mein Kollege Alexander Meinberger von der Universität St. Gallen hat jetzt ein Buch geschrieben, Ruski Mir, wo er über die Stiftung Ruski Mir erzählt und darüber, wie die Softpower angewandt wurde, um eben die Europa zu destabilisieren. Und dieser Krieg, der hybride Krieg wird ja schon sehr, sehr lange geführt und aus der westlichen Perspektive sagt man einfach, wir machen Sanktionen und das wäre es damit. Also Russland kämpft mit allen Möglichkeiten und auf allen unterschiedlichen Ebenen und Arten und dementsprechend ist es nicht möglich, nur mit Sanktionen dem entgegenzusetzen.
Also man kann vielleicht sagen, die stopfen im Moment alle Löcher und damit bleibt der Ballon, der Luftballon, da bleibt die Luft jetzt ein bisschen drin, aber irgendeinmal kann man irgendein Loch nicht mehr stopfen und dann ist die Luft draußen.
Das ist absolut
draußen, oder?
Das merkt man auch in der russischen Elite. Das ist ja auch die Hoffnung der Opposition, dass der nächste Bruch in der Elite, so ein ähnlicher wie es mit Prigozhins Aufmarsch jetzt bald vor einem Jahr nach Moskau ja gescheitert ist. Man hat da auch gesehen, dass die Eliten Prigozhin unterstützt hatten oder zumindest sich nicht gegen ihn eingesetzt haben. Und das ist die Hoffnung, dass die Elite da auch irgendwann mal auseinandergeht. Aber eben der wirtschaftliche Faktor ist natürlich wichtig. Wir sehen, dass Putin russische Wirtschaft nicht zum Blühen bringt.
Ich bin eigentlich ein Fan von den Zahlen, weil Zahlen, die kann man auch manipulieren. Churchill hat ja gesagt, ich glaube nur diese Statistik, die ich selbst gefälscht habe.
War das nicht Adenauer?
War das Adenauer? Ich habe gemeint, das war Churchill.
Müssen wir nachschauen.
Nehmen wir es, wie es ist. Ja, genau. Also ich traue nur der Statistik, die ich selbst gefälscht habe. Und jetzt schauen wir mal eine Zahl an, die wahrscheinlich stimmt. Also wir hatten 2013 hatte Russland ein Bruttoinlandprodukt von etwa 2,2 Billionen oder 2.200 Milliarden Dollars, in US-Dollars. Das ist dann runtergefallen und das ist wirklich eine unglaubliche Geschichte, fast um 50% auf 1,1 Billionen oder 1.100 Milliarden US-Dollar. Also eine Halbierung innerhalb von etwa 2 Jahren. Jetzt müssen wir uns das vorstellen hier in der Schweiz, dass wir haben ein Bruttoinlandprodukt von etwa gegen 800 Milliarden und wir würden innerhalb von 2 Jahren auf 400 Milliarden zurückgehen, dann würde hier nichts mehr funktionieren. Jetzt, diese Kurve, wenn man die anschauen kann, dann riecht die irgendwie nach Krieg. Also wenn jetzt mir das passieren würde, dass man mein Volk halbiert vom Einkommen her, innerhalb von 2 Jahren, da lege ich wie ein Pilot irgendwelche Schalter um, damit ich mit meinem Flugzeug durchstarten kann. Hat man das gesehen? Mhm. Sie sind an der Handelshochschule St. Gallen, an der Universität St. Gallen, also einer der renommiertesten Universitäten Im Bereich Finanzen überhaupt, hat man sich diese Kurve angesehen und hat man da eigentlich den Schweizer Bundesrat gewarnt, hat gesagt, hey Jungs, schaut mal, da ist etwas passiert, das kann in Russland nicht gut gehen.
Aus der Perspektive nicht, aber ich habe tatsächlich diese Kurve verfolgt. Ich habe in meiner Dissertation Russen befragt, also russische Touristen, die die Schweiz besucht haben. Und das war in den Jahren 2008 bis 2018. Folglich haben wir festgestellt, dass die Personen, ich habe ja auch Einkommen zu Einkommen auch befragt, das heißt, mir liegen die Daten vor, was die Personen verdient haben, wie sie für die Schweizreise ausgegeben haben und so weiter. Das wäre für 80% meiner Respondenten nicht mehr möglich, in die Schweiz zu kommen nach dem Jahr 2013. Diese Einschränkung war da, aber eben nicht für die durchschnittliche Bevölkerung, die sowieso unter der Armutsgrenze wohnt, sondern eher für die Mittelschicht oder für die aufgestellte Mittelschicht war das sichtbar, ja.
Aber meine Frage ist eigentlich die, musste Putin nicht einen Krieg anzetteln? War er nicht genötigt, um dieses Flugzeug durchzustarten? Hat er überhaupt eine andere Chance gehabt? Oder hätten wir vom Westen eigentlich, wenn wir diese Grafik ein bisschen besser verstanden hätten, früher reagiert und gesagt, das kommt nicht gut. Wie will er dieses Flugzeug durchstarten, oder? Vielleicht nicht unbedingt Ukraine, aber was macht er jetzt, um für sein Volk dieses Bruttoinlandprodukt wieder irgendwie in eine Sphäre zu bringen, die vernünftig ist?
Der Krieg ist natürlich immer eine lukrative oder eine gute Möglichkeit für einen Staatschef, zu sagen, wir lassen alle anderen Probleme erstmal außerhalb unserer Betrachtungsweise, weil zunächst der Krieg geführt werden soll. Das ist das, was heutzutage auch passiert. Die Kriegswirtschaft ist mobilisiert auf den Krieg, alles andere ist nicht wichtig und vor allem alles andere muss von der Regierung auch nicht angegangen werden. 2014, wenn Sie sich erinnern, war ja die Annexion von Krim, die auch natürlich zu diversen Sanktionen geführt hat. Die waren jetzt nicht sehr, sehr wirksam, aber haben doch auch sich ausgewirkt auf die russische Wirtschaft. Es ist fraglich, ob alleine der Einbruch von Bruttoinlandsprodukt Putin letztendlich zum Krieg geführt hat. Das waren mehrere Faktoren. Sicherlich hat das auch eine Rolle gespielt. Aber vor allem hat Putin immer mehr und mehr Anspruch auf das Wiederherstellen von etwas gelegt oder diesen Anspruch ausgesprochen, was die Sowjetunion früher war. Wir sind mittlerweile auch so weit angekommen, dass in Europa die Länder wie die Schweiz die europäischen Kleinstaaten genannt werden. Also ich meine damit nicht nur die Schweiz, auch Frankreich und Deutschland, das ist alles europäische Kleinstaaten. Und die ehemaligen Sowjetrepubliken, die zum großen Teil auch eigentlich frei sind oder frei sein sollten, auch in der Selbstbestimmung, unsere ehemalige Verbündete genannt werden. Und das ist sicherlich auch ein Faktor, der Putin nicht dazu gezwungen hat, aber der eine wichtige Rolle gespielt hat. Nicht nur wirtschaftliche Entwicklung alleine, sondern auch die Entfernung der Ukraine, langsame Entfernung aus seinem Überblick und da hat er sich einfach überlegt, er könne das doch mal zurückholen, zu einem Staat machen.
Aber wenn mein Portemonnaie einfach leer ist, oder? Und ich sage, ich muss jetzt mein Portemonnaie wieder füllen, dann schaue ich nach einer Story und die Story könnte zum Beispiel sein, ja genau, ich muss wieder zurück, ich bin eigentlich der Nachfolger vom Zar, das hat der Putin ja mal gesagt sogar, eigentlich habe ich den gleichen Anspruch wie der Zar oder die Zarin einmal hatte, ich bin der Größte und der Beste. Und jetzt ist mein Portemonnaie aber leer, oder?
Stimmt nicht. Nein? Putins Portemonnaie ist nie auch leer gewesen.
War nie leer. Also sein persönliches nicht, aber vom Staat schon, oder?
Nicht sein persönliches und nicht von der Elite, die auch viel mitentscheidet. Ihr Portemonnaie ist nie leer gewesen.
Sie aber wenn ein Bruttoinlandprodukt halbiert wird, sorry, also bei irgendjemandem ist da leer, oder?
Trifft aber nicht die zu, über die wir sprechen.
Gut, also ich würde jetzt eigentlich mal behaupten, dass in Zukunft sollte man diesen Ticker von den Bruttoinlandsprodukten über ganze Länder irgendwie an der HSG an eine Wandtafel beamen, wo man jeden Tag dran vorbeiläuft und wenn man solche Kurven dann sieht, dann sagen wir, ups, jetzt wird es gefährlich, oder?
Würde ich nicht machen. Also ich kann Ihnen gerne erklären, auch warum, weil diese Grafik, die Sie in der Hand halten, habe ich auch in meinem Kurs regelmäßig mit Studierenden besprochen, und zwar aus dem folgenden Grund. Diese Kurve, die jetzt die Zuhörer sehen, sie nicht, aber ich versuche zu beschreiben. Ich glaube, die Daten bei Ihnen fangen mit welchem Jahr an?
Das hat angefangen 1992. Genau. Da war ein Bruttoinlandprodukt von etwa 70 genau. Milliarden. Also das war nichts, oder? Einfach nichts.
Und die wichtigste Essenz, die wir eigentlich aus dieser Grafik nehmen, also wenn man sich vorstellt mit diesen Einbrüchen eben, die Sie angemerkt haben, um 2008 und dann um 2013, steigt eigentlich diese Kurve sehr steil nach oben. Und diese Kurve des Bruttoinlandsprodukts hat sich auch der russische Staat oder die russisch-staatliche Propaganda vorgenommen. Und genauso wie sie interpretiert, in andere Richtung aber, es wächst, dem Volk geht es besser. Und das haben wir nur einem zu verdanken. Jetzt müssen Sie mal raten, wem. Wenn Sie auf das Jahr schauen, können Sie es auch ganz genau sehen. Und folglich, dank Putin, geht es in Russland den Menschen besser. Punkt. Also wenn man alles andere jetzt ausschließt. Er hat die Stabilität gebracht. Sie haben jetzt die Zahl von 92 genannt. 2000 ist Putin an die Macht gekommen. Und mit dem ist eigentlich mit einigen Einbrüchen und so weiter rasant nach oben gegangen. Erklärt wurde durch seine Macht, durch seine Geschicktheit, strategisch und so weiter. Der Wachstum hat aber nicht damit zu tun, sondern einfach mit sehr guten Bedingungen für Öl- und Gasverkauf und mit der großen Nachfrage. Und das ist wiederum der Punkt, den man sich anschauen soll, auch wissenschaftlich, wie manchmal die Zahlen interpretiert werden, um etwas zu legitimieren, was es eigentlich nicht ist. Das nochmal als Antwort auf Ihre Frage. Stabilität Putins, das glaubt immer noch die Mehrheit der russischen Bevölkerung, ist ihm und seiner Geschicktheit zu verdanken und nicht der Weltsituation um Erdöl und Gas.
Sie sind Leiterin an der HSG, also an der Universität St. Gallen, vom Event Office. Also Sie machen die Events, das ist das, was man so als Student oder als Externer wahrnimmt. Das hört man wieder davon, man liest darüber. Ist dieser Krieg, ist dieser Zustand Russland, ist diese Ökonomieproblematik und Ihr eigenes persönliches Selbstbewusstsein irgendwie Grundlage für die Events, die aktuell stattfinden?
Grundlage sicher nicht, weil ich gebe die Events ja nicht vor. Events Office, was ich leite und wo ich mit 7 tollen Menschen zusammenarbeiten darf, führt Events im Auftrag des Rektorats. Wo wir aber eine Verbindung sehen, wir sehen natürlich, dass unsere studentischen Clubs und auch unsere Institute wie auch Schools natürlich vermehrt Themen zu aktuellen Geschehen machen. Das ist auch wichtig und richtig. Themen, die aktuell sind, Punkte, die gerade vielleicht für die Wissenschaft fast wie zu früh sind, weil man kann den Krieg nicht sofort auswerten, es braucht immer Zeit, aber wo doch der Bedarf da ist, sich auszutauschen, unterschiedliche Herangehensweisen zu erarbeiten, müssen natürlich an der Universität St. Gallen auch im Eventmanagement abgebildet sein. Ein Beispiel, das ich gerne mit Ihnen teile, war auch gerade der erste Tag des Krieges. Am 24. Februar 2022 sind wahrscheinlich alle auch in der Schweiz aufgewacht und haben erstmal die Augen nicht geglaubt. Jetzt haben wir uns an den Krieg natürlich gewöhnt, aber damals war es wirklich wie jetzt der Krieg. Und jede Person, der man auf der Straße begegnet hat, hat das Gegenüber angeschaut. Das war ein großes Fragezeichen in den Augen dieser Person. Gleichzeitig, gerade glaube ich ein paar Wochen zuvor, haben wir an der HSG den Square eröffnet. Falls Sie es nicht kennen, das ist ein sehr innovatives und sehr schönes Gebäude, was 2022 gerade dafür entstanden ist. Übrigens auch vollfinanziert von Alumnis und Spenden. Dass neue Formate in der Lehre und entstehen, dass Innovation vorangetrieben ist. Und jeder hat sich gefragt, wie wird denn dieses Gebäude überhaupt funktionieren? Also was heißt das neue Format der Lehre? Ich kann doch innovative Lehre auch im Vorlesungsraum machen. Das Gebäude alleine würde mich ja nicht irgendwie für etwas inspirieren. Dem ist es aber nicht so, weil tatsächlich an dem Tag, wo jeder eine große Verunsicherung gemerkt hat, hatte man ein Event aufgesetzt. Man hat gesagt, kommt, glaube ich, um 4 Uhr alle, die einfach nicht damit klarkommen, dass der Krieg angefangen hat, ist mitten in Europa, kommt in den Square und wir sprechen darüber. Das war 4-5 Stunden, vielleicht noch weniger, bevor der Event losgegangen ist. Es waren keine Speaker angesagt, es war nur gesagt, wo im Square, und es haben sich 300 Personen ganz sicher versammelt, vielleicht noch mehr, weil es waren einige auch zugeschaltet. Und alle waren da und man hat einfach über dieses Thema gesprochen. Und das hat mir persönlich auch gezeigt, wie so ein Gebäude tatsächlich inspirieren kann und welche Möglichkeiten es geben kann. Das hätte an einem anderen Raum nicht stattfinden können. Und das ist nochmal auf Ihre Frage, um auf Ihre Frage zu beantworten. Das hat natürlich Realitätsbezug und HSG-Forschung war immer sehr praxisorientiert. Sprich, wenn wir in der Praxis ein Problem haben, Herausforderung, müsste man sie auch angehen. Und wir machen das interdisziplinär. Wir machen es mit Experten der Weltklasse. nächstes Jahr eröffnet, der HSG-Kolleg, der sich auch zum Beispiel sehr spannenden Themen widmen wird. Unter anderem das erste Thema ist Reinterpreting Freedom, wie man die Freiheit neu interpretiert. Und das ist auch ein wichtiges Thema und hat eine sehr, sehr starke, große Bedeutung für die Forschung und folglich auch für alle Praxisbereiche.
Die HSG im Bereich Wirtschaft und Handel aktiv. Mhm. Auch Jurisprudenz gibt es ja auch jetzt mittlerweile. Aber wenn wir mal diesen Bereich Wirtschaft anschauen, dann pendelt ja die HSG unter den 10 besten Universitäten der Welt, was das anbelangt. Wenn wir die Universität Zürich nehmen, die Universität Zürich ist aus den besten 100 Universitäten rausgeflogen. Wenn wir die ETH wieder nehmen, die ETH gehört wieder in die 10 besten rein. Und wenn wir die Universitäten generell anschauen, dann sind die fast alle entweder in Amerika oder in England. Die sind weder in Deutschland, die sind nicht in Frankreich und die sind auch nicht in Italien. Wir sprechen sehr viel über Angleichung an die EU zum Beispiel. Wenn wir nach Deutschland fahren, Sie haben einen Bezug zu Deutschland, dann fahren wir an Primarschulen vorbei, die sind verlottert, wir gehen an Gymnasien, das glaubt man gar nicht, wie das da ausschaut. Wenn wir diesen Kontext jetzt anschauen, Sie arbeiten für eine Hochschule, die ein top, top, top Renommee hat, haben Sie ein bisschen Angst von dieser Angleichung an die EU, dass viel zu viel nachher abgegeben werden muss, dass die HSG dann irgendwo landet, wo die erste deutsche Universität irgendwie beim Rang 40 oder 50 landet, dass auch wir dahin kommen.
Die Angleichung an die EU, die Sie ansprechen, löst jetzt bei mir keine Warnglocken aus, muss ich ehrlich sagen. Ich finde, es geht oder es kann nicht nur aus der Perspektive angeschaut werden, zusammen oder getrennt. Also es gibt Möglichkeiten, sich zusammenzuentwickeln und die ist natürlich alleine auch von den geografischen Grenzen her für die Schweiz gegeben, in Kooperation mit den Nachbarländern. Aber das heißt nicht, dass es eine Angleichung an die EU sein soll. Zu den Schulen in Deutschland kann ich Ihnen wahrscheinlich weniger sagen. Also es müsste ich mal nachschauen, in welchem Zustand die Primarschulen sind, das weiß ich jetzt nicht. Aber EU ist natürlich nicht nur Wirtschaft oder wirtschaftliche Probleme, die Sie vielleicht auch ansprechen wollten mit dem Vergleich der Schulen, sondern die EU ist natürlich auch viel mehr. Und sicherlich hat es auch eigene Schwierigkeiten und Probleme, aber das darf nicht per se jetzt einfach als keine Option gesehen werden oder es als Schlechtes abgestimmt werden, weil es einfach nicht
aber
da
wenn
ist.
Wenn ich jetzt ich will studieren, dann gehe ich doch lieber eine Universität, wo ich weiß, da bin ich bei den Top 10. Als so eine Universität, wo ich weiß, die ist aus den besten 100 jetzt rausgeflogen, oder?
Das ist natürlich, also zu einem, Sie entscheiden, Sie möchten, Sie können selbst entscheiden, wo Sie hingehen, aber es ist natürlich die Frage der Aufnahme, das ist auch wichtig. Also an der HSG versuchen wir, für die HSG Talente zu rekrutieren oder akquirieren auf unterschiedlichen Ebenen. Es ist uns wichtig, dass zu uns wirklich auch die Besten kommen. Und dementsprechend bieten wir auch diese Möglichkeiten, die HSG anbietet. Ich meine, Sie haben auch selbst gesagt, dass die Universität mit sehr hohem Renommee, mit übrigens auch sehr interdisziplinärer Herangehensweise an viele Themen. Wir haben School of Humanities and Social Sciences und die bietet Kontextstudium. Und jeder Studierende, auch in diesen Fächern, die Sie genannt haben, Wirtschaft, Jurisprudenz und so weiter, muss ein Viertel seines Curriculums oder ihres Curriculums aus den Kontextfächern zusammenstellen. Das sind eben humanitäre Fächer wie Geschichte, Philosophie und andere angewandte, eben nicht wirtschaftliche Fächer. Und das ist die Besonderheit der Universität. Nicht nur Wirtschaft, Zahlen und Jura, sondern auch etwas, ein ganz einheitlichen Blick zu ermöglichen, den Horizont ein bisschen vielleicht aufzumachen, zu zeigen, Zahlen sind wichtig, aber sie müssen in den richtigen Kontext gesetzt werden. Dieser Kontext ist einfach menschlich, historisch, psychologisch, philosophisch wichtig und das ist wahrscheinlich das, was die HSG besser macht als andere Wirtschaftshochschulen.
Darf ich nochmal zurückgehen auf Ihre Dissertation, die Sie gemacht haben? Also Sie haben untersucht, wie sehen russische Touristen die Schweiz oder wie werden sie aufgenommen hier, oder? Und wenn Sie das jetzt vergleichen würden, nehmen wir mal 20 Jahre, also ein russischer Tourist, der in die Schweiz gekommen ist vor 20 Jahren und ein russischer Tourist, der heute kommt, Die erste Frage ist, kann eigentlich jeder ausreisen, der will, oder kann er gar nicht mehr ausreisen? Kann ich, auch wenn er noch Tourist sein möchte, kann er es gar nicht? Und nehmen die uns immer noch gleich wahr, wie wir vor 20 Jahren wahrgenommen wurden?
Ich komme noch mal zum Thema, aber später. Ich gehe jetzt mal auf Ihre Frage zurück, weil das leider nicht so ganz genau formuliert war. Aber auf Ihre Frage zunächst mal zu kommen. Nein, es darf natürlich nicht jeder in die Schweiz reisen. Also man muss aus Russland muss man immer noch ein Visum beantragen und mit der Beantragung dieses Visums muss man in erster Linie sicherstellen oder offenlegen, dass man finanzielle Mittel hat, mit denen man die Reise und die Rückkehr bezahlen kann. Das ist zu einem. Und die Statistiken aus dem, ich glaube, das war um die 2018er Jahre, zeigt, dass annähernd zwischen 60% und 70% russischer Bevölkerung überhaupt keinen Reisepass besitzen. Das heißt, das sind Personen, die auch Russland nie verlassen haben. In der Schweiz kommt es natürlich, ich weiß, das kommt nach viel, weil man hört immer wieder russische Sprache, aber das ist wirklich im Vergleich zu Russland recht ein kleiner Anteil, der in die Schweiz kommt. Wie wird das wahrgenommen? In meiner Dissertation habe ich untersucht, warum wir eigentlich reisen. Also was bewegt uns, einfach Geld auszugeben, wie viel Kilometer, 1000 Kilometer zu fliegen und all das in Kauf zu nehmen, um etwas zu sehen, wonach streben wir eigentlich. Und ich bin auf das Konzept der Authentizität gestoßen, mir war es wichtig, möchte denn die Person tatsächlich etwas Authentisches erleben? Also möchten die russischen Touristen, wenn wir diesen Fall nehmen, tatsächlich eine echte Schweiz sehen? Und was ist die echte Schweiz? Das ist natürlich auch ein Punkt, das ist sicherlich das, nicht Zürich Bahnhofstraße.
Kühe und Schokolade und Jungfrau Joch und so?
Genau, ja, also das ist eben die Frage, ob das authentische Schweiz noch ist oder eben nicht. Da müssen Sie als Schweizer wahrscheinlich
das beantworten. Das ist das, was sich die Ausländer wahrscheinlich wünschen zu sehen, oder?
Genau, und es geht eben darum zu schauen, ist die Authentizität überhaupt wichtig? Oder möchte man einfach etwas erleben, was man in seinen Augen einfach mit der Schweiz verbunden hat? Wenn eben die Stereotype, die Sie angesprochen haben, sind ja nicht nur für russische Touristen typisch, sondern das wird weltweit, die Schweiz wird auch ein bisschen so wahrgenommen, touristisch. Es ist einfach diese fast Windows-Landschaften, wenn Sie sich an diesen Windows-Stadtbild noch sich erinnern, mit diesen Hügeln, das sind Kühe, das ist Käse. Im russischen Kontext ist das einfach eine Kuckucksuhr, obwohl sie gar nicht aus der Schweiz kommt, ne? Mit Käselöchern, aus denen man Kuckuck rausfliegt und mit Schokolade überzogen vielleicht, wenn man so sagt. Aber es ist im großen Teil wirklich ein Blackbox. Man weiß viel zu wenig über die Schweiz. In Geschichtsbüchern liest man meistens über die Länder, mit denen man Kriege geführt hat oder irgendwelche Auseinandersetzungen hatten. Auch da ist die Schweiz wenig präsent. Also wie sind die Erwartungen? Das war meine Frage. Oder möchten Menschen einfach nur wie diese Stereotype erleben? Und ich habe Interviews geführt in drei Etappen. Und zuerst, bevor man sich auf die Reise begeben hat, abgefragt, was sind eigentlich die Vorstellungen von der Schweiz. Dann während der Reise, hier habe ich zwei Interviews geführt und dann auch eine Zeit, nachdem Personen wieder zurück in Russland waren, was ist denn geblieben? Und dieser Prozess war für mich sehr wichtig und sehr interessant. Wie die russischen Touristen in der Schweiz aufgenommen wurden, das war nicht die Frage in meiner Dissertation. Dazu kann ich auch nicht so viel sagen.
Darf ich noch mal in den Krieg zurückblenden jetzt. Und zwar, ich möchte China ins Spiel bringen. Könnte man ganz simpel sagen, wenn wir China auf den westlichen Kurs bringen, oder China den Westen zu verstehen beginnt und nicht mehr so nah mit Russland kooperieren würde, wäre dann der Krieg in 24 Stunden beendet?
Ich glaube, das hätte die Beschleunigung des Krieges auf jeden Fall herbeigeführt. Also Chinas Position in diesem Krieg ist für Russland wichtig, entscheidend, fast die einzige Position, die wichtig ist, ja.
Warum macht China das?
China hat natürlich seine eigenen Interessen. Also ich bin jetzt auch nicht Experte, was China anbetrifft, aber in diesem ganzen Weltgeschehen, in dem Krieg, den wir jetzt beobachten, haben viele Länder die Beobachtungsrolle und schauen, was ist gut und was ist schlecht für mich. Und China ist dann natürlich ein Paradebeispiel.
Für die könnte es sein, dass China eigentlich mit dazu beigetragen hat, dass Putin sich getraut hat, diesen Angriff zu machen?
Das glaube ich nicht. Aber China unterstützt auf jeden Fall Putin weiterhin, den Krieg zu führen. Ohne Unterstützung von China hätte Russland viel schwächere Position.
Die Chance, dass China mitmacht mit dem Westen, ist ja nicht so wahnsinnig groß. Also kann man eigentlich nur hoffen, dass die Vernunft irgendwann mal in Russland zurückkommt. Sonst wird das ja einfach weitergehen. Also wir hatten ja eine Blockade in Amerika, dass die die Waffenlieferungen eingestellt haben, weil die Regierung die Gelder nicht mehr freigegeben hat. Dann ist das wieder freigegeben worden. Und das sind ja nicht 2,50 Franken. Da sprechen wir aber von 50 Milliarden oder wir sprechen von einer Totalunterstützung von 150 Milliarden. Also da fließt ganz viel Geld und das wird ja primär in den Krieg investiert. Das wird ja noch nicht in den Aufbau der Ukraine investiert, sondern das wird in Waffen investiert, oder? Und die Gegenseite macht das auch, ist auf Kriegswirtschaft eingestellt. Und also wenn da keine Vernunft einkehrt, dann kann das einfach weitergehen und weitergehen und weitergehen.
Es ist natürlich unmöglich, dass es weitergeht, aus vielerlei Gründen. Also auch für Europa wie auch für die Ukraine vor allem wird es ohne europäische Unterstützung oder westliche Unterstützung nicht möglich sein, diesen Krieg noch lange zu führen. Was Russland anbetrifft, kann das Land an sich ressourcentechnisch noch lange den Krieg führen, vorausgesetzt die Bevölkerung macht mit. Das ist ein Punkt, den wir jetzt nicht prophezeien können. Wir können nicht in die Glaskugel schauen. Aber wenn Sie China ansprechen, ich glaube, China ist dann so ein eigener Player. China hat auch in der Vergangenheit mit Russland immer wieder vorsichtig gespielt. Also es ist nicht die Verbündete, wie man sich oft darstellt. China schaut nach eigenen Interessen und nach eigenen geopolitischen Interessen, abgesehen von Russland und der Ukraine.
Muss man jetzt eigentlich die Bücher, die an der HSG genutzt werden für die Lehre, muss man die neu schreiben? Es gibt es einen Westen, es gibt irgendwie Amerika, das ein bisschen abdriftet. Dann gibt es China, die haben eine eigene Agenda und sagen, eigentlich sind wir jetzt so stark, jetzt sagen wir mal, wie es funktioniert. Dann haben wir irgendwie Russland, die wieder groß werden möchten. Wir haben Elon Musk, der hat ein paar tausend Satelliten, die um die Erde rumfliegen und der auch irgendwie noch eine Rolle spielt. Muss man eigentlich die Bücher in der Wirtschaft neu schreiben?
Die geschichtlichen Bücher müssen ja zum Glück in der Schweiz nicht neu geschrieben werden. Das ist Russland, was im Fach Geschichte neue Bücher rausbringt, die eigentlich nur darauf hindeuten, der Westen wollte schon immer Russland vernichten und die ganze russische Entwicklung ist eigentlich baut sich drum um diesen Kampf mit dem Westen. Die neuen Bücher, Lehrbücher, Wirtschaft, natürlich, also wir haben an der HSG eine Forschung und auch und Lehre, die tagesaktuell sein soll. Ich unterrichte Kulturgeschichte Russlands seit vielen Jahren und es ist wird tagtäglich und Woche für Woche natürlich neu konzipiert. Es kommen neue Informationen dazu, es wird angereichert, das ist aber normal. Also es gibt nicht einen abgeschlossenen Standpunkt, wo man sagen kann, jetzt weiß ich über das Fach alles und dann machen wir Punkt. Was es aber wichtig ist, man ist wichtig zu schauen, wenn man die Bücher liest oder generell für die Arbeiten verwendet, das sage ich meinen Studierenden, sie müssen ganz genau in erster Linie diese Bücher einordnen. Aus welchem Jahr kommt dieses Buch? Von wem wurde es geschrieben? Was war der Fokus? Was hat die Person noch für Bücher geschrieben? Das ist der Kontext. In diesem Kontext muss eigentlich jede Quelle, die wir verwenden, eingebettet sein.
Also es wird eine interessante Frage sein, wenn die nächste Generation zu studieren beginnt, was steht da eigentlich in den Büchern drin über China? Früher war in den Büchern drin, das ist eine verlängerte Werkbank vom Westen und das wird vermutlich nicht mehr drinstehen, sondern das wird mal historisch, war das mal so, aber China ist eine innovative Gesellschaft geworden, die unseren Globus ein bisschen den Stempel aufdrücken wird.
Ich weiß nicht, was Sie mit viel von früher ansprechen, aber sind ja Bücher oder die Lehrwerke bleiben aktuell und müssen aktualisiert werden. Man kann nicht mit den Büchern aus dem Jahren 1960, 70, 80 und so weiter heute etwas lernen. Also Wirtschaft wird auch tagtäglich gemacht. Das ist ja genau die Herausforderung. Es gibt nicht etwas, was man final in seiner Entwicklung festhalten kann. Bezieht sich übrigens auf die Kultur genauso wie auf die Wirtschaft.
Ja, es ist spannend, also Bücher, ich habe auch mit Ökonomen hier sprechen dürfen, ich habe die immer mal gefragt, wenn ich ein Buch vornehme, das 10, 20 Jahre alt ist, steht da das Wort Negativzins drin? Hat es überhaupt gegeben? Und die meisten schütteln den Kopf, nein, das hat es nicht gegeben. Wir hätten das uns auch gar nicht denken können, dass es mal Negativzinsen geben wird. Die sind leider vorbei für viele. Frau Bartschfeld, vielen, vielen herzlichen Dank, dass Sie zu Aktiv Radio gekommen sind. Es war spannend. Ich hoffe, dass wir Sie vielleicht in ein paar Monaten wieder mal begrüßen dürfen, um zu sehen, was ist in der Zwischenzeit passiert.
Vielen Dank für die Einladung.
Vielen Dank.
Aktiv Radio Interview.